Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcast.
Herzlich willkommen zum Radl Info vom Freitag, dem 6. Februar. Schön seid ihr dabei. Und darum geht es bei uns heute in der Sendung. Grönland ist im Fokus der Weltpolitik und schon lange Thema im Alpinen Museum in Bern. Was passiert, wenn ein Ausstellungsthema plötzlich globale Schlagzeilen macht?
Ich bin sehr froh, dass in der Ausstellung das jetzt nicht der alleinige Fokus ist.
So der Ausstellungsleiter Beat Hechler. Außerdem, 3 Jahre nach dem verheerenden Erdbeben in der Türkei und in Syrien, blicken wir nach Hatay, eine der Regionen, die das Beben am schwersten traf.
Because of this unpredictability, the people who stayed here, they are trapped in this constant temporariness.
Wegen dieser Unvorhersehbarkeit seien die Leute in einer ständigen Vorläufigkeit gefangen.
Rabe Info.
Soweit der Ausblick auf die heutige Sendung. Wir kommen zuerst zu den Nachrichten des Tages. Die Stadt Bern will im Westen mehr günstigen Wohnraum schaffen. Ursi Grimm.
Wie der Gemeinderat heute mitteilt, plant er, das Medergut in Bümplitz weiterzuentwickeln und zu verdichten. Auf dem Areal sollen künftig über 300 Wohnungen stehen. Das wären mehr als doppelt so viele wie heute. Der Großteil davon sollen preisgünstige Wohnungen sein. Ein weiterer Teil will die Stadt in Kostenmiete vermieten. Die Stadt will zudem mehr Frei- und Grünräume auf dem Medergut errichten. Für die geplante Entwicklung braucht es eine Anpassung der baurechtlichen Grundordnung. Der Gemeinderat hat die entsprechende Planungsvorlage zur öffentlichen Mitwirkung verabschiedet. Diese Mitwirkung beginnt nächsten Montag und dauert bis zum 13. März.
Im Nutzungsstreit um die beiden Berner Almenden macht der Fußballclub BSC Young Boys Zugeständnisse.
Die Young Boys brauchen keine Exklusivrechte, schreibt der Verein in einer Mitteilung. Darin ruft er seine Mitglieder dazu auf, an der öffentlichen Mitwirkung der Stadt teilzunehmen. Diese hat die Stadt Mitte Januar gestartet. Sie will die Nutzung der Almenden neu regeln und auf die verschiedenen Bedürfnisse eingehen. Der BSC Young Boys fordert schon lange Trainingsmöglichkeiten auf der Almend. In den von der Stadt ausgearbeiteten Vorschlägen waren nun exklusiv für IBV vorgesehene Rasenfelder geplant. Der Verein müsse die beiden geforderten Rasenfelder nicht exklusiv nutzen können, schreibt der Verein nun. Auch andere Teams, etwa der FC Breitenrhein oder die Frauen des FC Ostermundigen, sollen die Plätze benutzen können. Die öffentliche Mitwirkung der Stadt läuft noch bis Ende Monat.
Der Schweizer Außenminister Ignazio Cassis ist nach Moskau gereist, um seinen russischen Amtskollegen zu treffen.
Das SRF erinnert an Cassis Treffen mit Sergei Lavrov vom September 2022. Damals sorgte ein Bild für Aufregung. Cassis schüttelte Lavrov lächelnd die Hand, dies nur wenige Monate nach dem russischen Angriff auf die Ukraine. Das Foto sei danach für russische Propagandazwecke ausgeschlachtet worden. Für viele im Westen war es ein diplomatischer Fauxpas von Cassis. Jetzt besucht Cassis Russland jedoch als Vorsitzender der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, der OSZE. Die Schweiz versucht als Vorsitz der OSZE den Prozess für einen Waffenstillstand und Vertrauensbildung aufzugleisen. Die OSZE kann Entscheide jedoch nur einstimmig fassen, deshalb ist sie wegen des Ukraine-Kriegs blockiert und hat in den vergangenen Jahren deutlich an Bedeutung verloren.
Wir bleiben in Moskau. Berichten zufolge ist ein russischer General niedergeschossen worden.
Er sei in ein Krankenhaus eingeliefert worden. Es soll sich um Generalleutnant Wladimir Alexejew handeln, wie staatliche Medien unter Berufung auf die Behörden melden. Darüber berichtet der Deutschlandfunk. Alexejew ist der stellvertretende Leiter der Hauptverwaltung des Generalstabs im Verteidigungsministerium. Seit Beginn des Krieges in der Ukraine sind mehrere hochrangige russische Militärangehörige ermordet worden. Al Jazeera berichtet, dass Moskau Kiew für die Anschläge verantwortlich macht. In einigen Fällen habe der ukrainische Militärgeheimdienst die Verantwortung übernommen.
AktivistInnen kündigen eine erneute humanitäre Flottille für Gaza an.
Die AktivistInnen gaben gestern in Johannesburg bekannt, dass sie am 29. März mit mehr als 100 Schiffen in See stechen werden. Es berichtet Africa News. Die AktivistInnen bezeichneten die bevorstehende Mission als die größte zivile Mobilisierung gegen Israels Vorgehen in dem palästinensischen Gebiet. Geplant sei die Teilnahme von mehr als 1000 ÄrztInnen und Gesundheitsfachkräften. Die Abfahrt erfolge von Barcelona aus, gefolgt von Tunesien, Italien und anderen Mittelmeerhäfen. Die OrganisatorInnen riefen die internationale Gemeinschaft dazu auf, die israelischen Streitkräfte daran zu hindern, die Operation zu unterbrechen. Im vergangenen Oktober stoppte das israelische Militär die rund 40 Boote der Global Sumud Flotilla, als sie versuchten, Gaza zu erreichen.
In den Oman, in der Hauptstadt Maskat, haben Gespräche zwischen der USA und dem Iran begonnen.
An dem Treffen beteiligt sind gemäß SRF Irans Außenminister Abbas Araghchi und der US-Sondergesandte Steve Witkoff. Auch Trumps Schwiegersohn Jared Kushner sei in der Region. Gemäß Iran gehe es bei den Gesprächen um sein Atomprogramm und die westlichen Wirtschaftssanktionen. Teheran erhoffe sich eine Lockerung dieser Sanktionen. Als Israel im Juni mit US-Unterstützung einen 12-tägigen Krieg gegen Iran führte, seien diese Gespräche abgebrochen worden. Nun will man diese weiterführen. Die USA fordert von der iranischen Regierung, nicht nur das Atomprogramm herunterzufahren, sondern auch das Raketenprogramm sowie die Unterstützung verbündeter Milizen in der Region zu unterlassen. US-Außenminister Marco Rubio nannte auch die Repression des iranischen Regimes gegen die eigene Bevölkerung als wichtiges Thema.
Das war die Nachrichtenübersicht mit Redaktionsschluss um 10.45 Uhr, verantwortlich Ursi Grimm und Noah Piu. Und noch die Wetteraussichten für die kommenden Tage in Bern. Das Wochenende beginnt sonnig am Samstagnachmittag, ist es aber stark bewölkt bei Temperaturen von bis zu 9 Grad. Nach einer Nacht mit Minusgraden ist der Sonntagmorgen neblig, den Tag durch dann bei bis zu 6 Grad vorwiegend bedeckt. Die nächste Woche beginnt neblig mit Temperaturen knapp über 0. Bei etwas wärmeren Temperaturen von um die 6 Grad bleibt es am Montagnachmittag grau und bedeckt.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Anfang Januar diesen Jahres richtet sich der Blick der Welt plötzlich nach Grönland. US-Präsident Donald Trump äußert imperiale Begehrlichkeiten gegenüber der arktischen Insel und löst damit internationale Kritik aus. In Bern jedoch schaut man schon länger nach Grönland. Seit 2024 widmet das Alpine Museum der Schweiz dem Inselgebiet eine eigene Ausstellung. Doch was passiert, wenn ein Ausstellungsthema plötzlich globale Schlagzeilen macht? Wie reagiert ein Museum, wenn sein Gegenstand über Nacht politisch aufgeladen und allgegenwärtig wird? Wie wird eine Ausstellung aktualisiert, wenn sich die Gegenwart überschlägt? Sarah Heinzmann berichtet.
Viel Raum nimmt Donald Trump in der Ausstellung Grönland. Alles wird anders nicht ein. Gleich beim Eingang taucht sein Gesicht vereinzelt auf Flimmerbildschirmen auf. Gegen Ende der Ausstellung greift eine Leuchtschrift aktuelle Zitate zu seinen Großmachtsansprüchen gegenüber Grönland auf. Ansonsten bleibt Trump für einmal Randfigur. Und das ist gut so, denn Grönland ist weit mehr als ein bloßer Spielball der Weltpolitik. Das wird in der Ausstellung klar. Die große Frage sei nun gewesen, ob die Ausstellung von der aktuellen Berichterstattung kannibalisiert werde, ob die Medien schon voll seien mit Informationen zu Grönland und die Ausstellung dadurch an den Rand gedrängt werde, das erzählt Bert Hechler, Gesamtleiter der Ausstellung.
Und unsere Erkenntnis war dann doch ziemlich schnell eher beruhigend im Sinne von, dass es etwas Komplementäres ist. Also dass die Langsamkeit der Ausstellung, die Tiefe, die Menge auch, also dass man hier 4 Stunden Material hat, dass das eigentlich gerne angenommen wird, weil es nicht einfach jetzt mit News zu tun hat allein, sondern eher mit Hintergrund, mit Vertiefung.
Man versuche nicht, die Ausstellung auf Teufel komm raus mit Aktualitäten vollzupacken, sondern setze auf Einordnung und Hintergründe. Die Ausstellung ist also auf der Höhe der Zeit, auch wenn sich die Gegenwart überschlägt. Sie bietet ein Verständnis der Realität, die momentan allzu oft reduziert wird. Die Inhalte wurden 2023 und 2024 produziert, also noch vor der zweiten Amtszeit von Donald Trump. Damals sei es noch möglich gewesen, in Bezug auf Grönland über Themen zu sprechen, die nicht nur mit Trump zu tun hätten.
Also über Identitätsfragen, was heißt es, Inuit zu sein und einen dänischen Pass zu haben, die Fragen um den Tourismus und Bodenschätze. Dass es da noch verschiedene Realitäten gab, die wie befragbar waren, und ich glaube, das wären sie jetzt eigentlich kaum mehr.
Diese komplexere Darstellung der Gegenwart kriegt Resonanz. Die BesucherInnenzahlen steigen. Im letzten Jahr gab es über 47.000 Besuchende. Das ist fast die Hälfte mehr als noch im Jahr zuvor. Die Ausstellung ist wegen ihrer Aktualität auch bei anderen Museen beliebt. Vier Häuser wollen die Ausstellung übernehmen. Ein Kunsthaus in Frankfurt und gleich drei ethnografische Museen in Warschau, Budapest und Valencia.
Das ist natürlich toll, freut mich sehr, dass das doch letztlich kleine alpine Museum da wahrgenommen wurde.
Das motiviert die Institution, sich auch in Zukunft der Gegenwart hinzuwenden. Denn Museen seien politische Orte. Orte, an denen die Gegenwart Verhandlung brauche. Museen dürften sich nicht darauf zurückziehen, ihre Sammlungsschätze in Vitrinen auszustellen und zurückzuschauen.
Natürlich, ich bin selber Historiker, zurückschauen ist eine Voraussetzung, um nach vorn zu schauen, aber es ist schon etwas anderes zu sagen, Museen sind Plattformen für Themen, für gesellschaftliche Themen, die zum Teil auch schwierig sind, umstritten sind. Und unsere Stärke kann es sein, das in einer gewissen Langsamkeit, mit Hintergrund, mit Kontext zu machen, nicht nur kommerziell zu denken, sondern irgendwie einen Bildungsauftrag zu haben. Und ich glaube, das ist wichtiger denn je.
Damals bei der Eröffnung der Ausstellung bezeichnete Bert Hechler Grönland als ein Weltlabor. Ein Stück Globalisierung manifestiere sich in Grönland, dass sich die Welt mit China, Russland und den USA immer mehr in Machtsphären aufteile und Grönland dermaßen zu einem Spielball der Geopolitik werde, das hätte sich Bert Hechler selbst in den schlimmsten Träumen nicht denken können.
Aber es unterstreicht natürlich diese Einschätzung von damals, dass ohne diese Bodenschätze, ohne diese strategische Lage wäre es natürlich auch nicht so. Und es hat sich jetzt einfach radikalisiert, diese Einschätzung. Und mit offenem Ausgang, denke ich. Ich weiß nicht, ob wir, wenn wir die Ausstellung schließen, Mitte August von diesem Jahr, wo wir dann stehen. Aber ich denke jetzt mal, dass sich das nicht so schnell abkühlt und dass dieses Thema bleibt.
Die Ausstellung Grönland, alles wird anders, läuft bis zum 16. August.
Rabe Info.
Vor 3 Jahren forderte ein Erdbeben in der Türkei und in Syrien rund 60.000 Tote und etwa 2 Millionen Menschen verloren ihr Obdach. Eine der Regionen, die das Beben besonders schwer betraf, ist die türkische Region Hatay. Wie sieht es heute genau 3 Jahre nach dem verheerenden Erdbeben dort aus? Barış Eser ist Anthropologe und forscht in Hatay für seine Doktorarbeit über die Folgen des Erdbebens. Ein Beitrag von Ursi Grimm.
Das Beben vom 6. Februar 2023 erreichte den Wert von 7,8 auf der Richterskala. Am selben Tag folgte ein weiteres Beben, das fast ebenso stark war, sowie mehrere Nachbeben. Diese zerstörten das historische Zentrum der Großstadt Antakya weitgehend. Verschiedenen Medienberichten zufolge lagen 80-90% der Gebäude in Trümmern und Hunderttausende verloren ihr Obdach. Barış Eser hat die Region mehrmals besucht.
In the spring of 2025, the field report.
Im Frühling 2025 zeigten Berichte, dass mehr als 500.000 Menschen in Containersiedlungen lebten. Ich habe die Region damals besucht und verschiedene Beamte sagten uns, dass noch 242 Containersiedlungen in Betrieb sind.
Auch jetzt ist Azar wieder vor Ort. Zur heutigen Situation sagt er:
By now, I couldn't find.
Für den jetzigen Zeitpunkt konnte ich keine genauen Zahlen finden, aber man kann davon ausgehen, dass die Zahlen in Hatay etwas tiefer sind, denn einige der Containersiedlungen werden geschlossen.
Diese Containersiedlungen sind temporäre Notunterkünfte. Die Lebensbedingungen darin seien je nach Siedlung unterschiedlich. Nach nun 3 Jahren sehe man die Auswirkungen. Barish Ezer fasst wie folgt zusammen.
In dieser Region leben die Menschen gewöhnlich in großen Haushalten und das gestaltet sich in den Containern schwierig, die keine separaten Zimmer für Kinder oder andere Familienmitglieder haben. Vor allem Frauen, die ungleich mehr Care-Aufgaben erledigen, empfinden das Leben auf engem Raum als Belastung.
Hinzu käme soziale Isolation mangels öffentlich nutzbarer Räume. Auch die Versorgung mit Nahrungsmitteln und Medikamenten sei nicht in allen Containersiedlungen gewährleistet. Und in manchen fehlen Bildungseinrichtungen. Die lokale Verwaltung versorgt die Siedlungen kostenlos mit Wasser und Strom, doch käme es immer wieder zu Unterbrüchen. Dies sei gerade im Winter schwierig, wenn man die Container heizen will.
Ein weiterer Nachteil ist die mangelnde Isolierung. Da die meisten dieser Containerhäuser aus sehr billigem Kunststoff oder Metall bestehen, das bedeutet, dass sie sich im Sommer sehr schnell aufheizen und im Winter sehr schnell auskühlen.
Die Sommer in Hatay sind heiß und trocken. Tagsüber wird es nicht selten 35 Grad heiß. Die Winter hingegen sind feucht und kalt, die Nächte sind frostig und manchmal schneit es. Die AFAD, das Präsidium für Katastrophenschutz und Notfallmanagement der türkischen Regierung, will spätestens in einem Jahr alle Containersiedlungen schließen. Doch vielen Menschen fehlt eine Anschlusslösung.
Vor 2 Jahren waren die Bewohner in der Siedlung noch durchmischter. Doch jene, die die Möglichkeit haben, leben bereits woanders. Manche seien in ihre Wochenendhäuser aufs Land gezogen oder bei Verwandten untergekommen. Einige konnten sich mit ihren eigenen Mitteln ein Haus bauen oder haben eine Wohnung von Toki erhalten.
Toki ist die staatliche Wohnungsbaubehörde. In der Region Hatay versprach die Behörde, über 400.000 Wohnungen bauen zu lassen. Toki vergibt dazu Aufträge an große Baufirmen. Die gebauten Wohnungen werden durch Toki per Verlosung an vom Erdbeben betroffene Menschen vergeben. Doch wie dies genau ablaufe, sei sehr undurchsichtig und viele Betroffene beschweren sich.
If you got damaged or collapsed property, you would be entitled to a disaster.
Wer Eigentum hat, das durch das Erdbeben beschädigt oder zerstört worden ist, hat ein Anrecht auf eine neue Wohnung. Und zwar in der Nähe der ursprünglichen Wohnung und in einer ähnlichen Größe. Das gilt auch für LadenbesitzerInnen. Doch man sieht jetzt in Hatay, dass die wiederaufgebauten Gebiete viel dichter gebaut sind. Das heißt, es sind mehr Wohnungen als zuvor und sie sind kleiner.
And therefore also in smaller size.
Dies wiederum sei ein Problem für die für gewöhnlich großen Haushalte in Hatay, die eine Kultur der Gastfreundschaft pflegen. Toki steht bereits seit Jahren landesweit in der Kritik, Gentrifizierung voranzutreiben. Die Behörde bedient sich dazu des Katastrophenentwicklungsgesetzes, das ihr erlaubt, Wohnungen zu enteignen, wenn diese nicht den Katastrophenstandards entsprechen. Selbst für die lokalen Behörden sei unklar, wie dieses Gesetz genau angewendet wird. Zudem komme es oft zu sozialen Spannungen, wenn die zentrale Regierung ankündigt, Containersiedlungen zu schließen. Barish Ezer nimmt derweil vor Ort wahr, wie sich die Situation verändert.
In den ersten 18 Monaten hatte Geld keinen Wert. Das sagten mir Freiwillige, die vor Ort halfen. ob man nun ein Luxusauto hatte oder nicht. Man musste sich an derselben Wasserleitung anstellen, um Wasser zu bekommen. In diesem Sinne führte die Situation also zu mehr Gleichheit.
Seit 2023 sind viele Nichtregierungsorganisationen und selbstorganisierte Initiativen in die Bresche gesprungen, um vor Ort zu helfen. Barış Ezer verfolgt dies näher seit dem Frühling letzten Jahres. Er stellt fest, dass viele dieser Aktivitäten zu dem Zeitpunkt bereits im Begriff waren, sich aufzulösen, während andere versuchten, Gelder zu beschaffen. Manche der Initiativen, die weiterhin existieren, würden oft von großen Nichtregierungsorganisationen oder behördlichen Stellen übernommen. Doch vieles bleibt unklar.
Wegen dieser Unvorhersehbarkeit sind die Menschen, die hier geblieben sind, in dieser ständigen Vorläufigkeit gefangen. Es ist eine Art Schwebezustand, in dem man nicht weiß, wie die Stadt aussehen wird, wo man wohnen wird und wo man arbeiten wird und so weiter. Die Freiwilligen gehen weg und die Baufirmen stellen ihre Wohnungen fertig, aber sie sind nur halb fertig. Einige haben keine Sicherungskästen oder ähnliches.
Nach der großen Solidarität und dem zunächst eifrigen Wiederaufbau bleibt also sehr viel Ungewissheit. Dennoch sieht Ezer die Solidaritätserfahrungen als mögliche Chance für die Region.
Es gibt sehr inspirierende Geschichten über verschiedene Initiativen. Nicht nur in Hatay, aber auch Hatay hatte bereits zuvor eine sehr starke Zivilgesellschaft. Deshalb findet man hier viele solche Beispiele. Wir müssen also abwarten, wie sich diese Erfahrungen weiterentwickeln werden.
Und eben diese Entwicklungen wird Ezer als Anthropologe in den kommenden Monaten weiter beobachten.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Das war das Rabe-Info vom Freitag, 6. Februar. Podcasts aller Infosendungen gibt es auf unserer Website sowie auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Das nächste aktuelle Rabe-Info gibt's am Montag wieder, wie immer um 11. Anregungen, Kritik und Feedback nehmen wir sehr gerne entgegen auf inforedaktion@rabe.ch. Beigetragen zum heutigen Info haben Ursi Grimm und Sarah Heinzmann. Und für euch am Mikrofon ist der Noah Piuxi. Merci vielmals fürs Zuhören. Macht's gut, habt ein schönes Wochenende und hoffentlich bis zum nächsten Mal.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.